HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Autohändlern geht langsam die Luft aus. Nach Wochen des Stillstands sitzen sie auf Bergen von Autos und keiner will sie haben.
Einnahmeverluste in Milliardenhöhe, die Bahnen und die Busse in Deutschland zu verkraften haben.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre.
Am Frankfurter Flughafen sorgt die Corona-Krise weiter für deutlich sinkende Passagierzahlen.
Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen.
Ja, der Bund redet gerade sehr viel mit Autobossen und es wird mit der Lufthansa gesprochen. Alle wollen sich jetzt Hilfe vom Staat.
Darum muss die Automobilindustrie jetzt auch die Wende kraftvoll mit anpacken. Dafür muss die Politik mehr fordern.
Wir als Allianz pro Schiene fordern, dass es eine Mobilitätsprämie geben sollte, statt einer Abwrackprämie 2.0. Dann haben die Verbraucherinnen und Verbraucher die Wahl.
Beam me up, Scotty, das wäre was. Was bei der Besatzung des Raumschiffs Enterprise eine gewohnte Art der Fortbewegung ist, bleibt für uns leider Zukunftsmusik. Wir sind immer noch auf Flugzeuge, Autos, Bahnen, Schiffe, Fahrräder oder Roller angewiesen, um schneller an einen anderen Ort zu kommen als zu Fuß. Leider bringt unser Bedürfnis nach Mobilität verschiedenste Probleme mit sich. Luftverschmutzung, verstopfte Straßen, Bodenversiegelung, Unfälle, Lärm. Und der Mensch will sich ja auch nicht nur selbst, sondern auch Waren transportieren. Das ist für unsere Lebensweise existenziell. Schon lange wird darüber nachgedacht, wie man Mobilität wahren und trotzdem wesentlich umweltfreundlicher unterwegs sein könnte. Jetzt, wo unsere Bewegungsradien eingeschränkt sind durch die Corona-Krise, könnten wir eine Art Neustart wagen. Leider immer noch ohne Science-Fiction, aber vielleicht mit der Erkenntnis, dass ein bisschen weniger oder anders unterwegs sein mehr Lebensqualität bedeuten kann. To beam or not to beam, Zeit für eine Verkehrswende, so haben wir heute getitelt. Angesichts übervoller Straßen und im Zuge der Diskussion um den CO2-Ausstoß ist schon länger klar, dass wir uns auf umweltfreundliche Fortbewegung verlegen sollten, wo es nur geht. Das Fahrrad hat zusätzlich noch den Vorteil, dass wir uns beim Radeln ja auch selbst bewegen. Etwas, was der durchschnittliche Mitteleuropäer eindeutig zu wenig tut im Alltag. Und so kommt es, dass sogar in der doch sehr vom Auto dominierten Stadt Wiesbaden inzwischen überall Radwege entstanden sind. Andrea Bonhagen berichtet.
Wiesbaden ist eine Stadt mit Baumalleen. Hier ritt der Kaiser persönlich. Weitere Verkehrsmittel waren Kutschen und von Pferden gezogene Straßenbahnen. Nach und nach wurde Wiesbaden zur Autostadt. In den Alleen steht heute Blech an Blech. Radfahren war wegen der hügeligen Lage und der fehlenden Radwege nie ein Trend. Heute können Autofahrer und Autofahrerinnen selbst gucken, wie verschmutzt die Luft ist. Ein Bildschirm zeigt es an. Leuchtet er rot, ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Wiesbaden baut seit 2 Jahren Radwege aus und nutzt dabei auch, dass jetzt der Autoverkehr durch Corona reduziert ist. Zum Beispiel auf dem ersten Ring, da sprühen Straßenarbeiter weiße Fahrräder auf den Asphalt für eine gemeinsame Bus- und Fahrradspur. Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowoll.
Wir haben ungefähr 10 Radwege neu geschaffen, auch über größere Längen in der Saarstraße, über mehrere Kilometer. Es gibt eindeutig, und das ist bundesweit zu beobachten, einen Trend zum Fahrrad. Und ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dazu führen, dass der Radverkehr in diesem Jahr deutlich über 10% anteilig zunimmt.
Kosten der Verkehrswende 100 Millionen Euro insgesamt. Für Radwege zum Teil deutlich mehr als 3 Millionen Euro jährlich. Es gibt Fahrradstraßen und ein neues Radbüro. Radelnde organisieren einen Fahrradkorso und sind sichtbar.
Alle mal Zeichen!
Weil ich das wichtig finde, dass es präsenter im Stadtbild wird, dass auch Fahrradfahrer unterwegs sind.
Wir wünschen uns saubere Luft.
Unsere Kinder werden uns fragen, habt ihr wirklich die ganze Zeit diesen Dreck eingeatmet?
Wiesbaden hat im Vergleich mit anderen Städten noch Nachholbedarf. Schon seit 9 Jahren gibt es ein Bündnis für eine Verkehrswende in Wiesbaden. Zunächst kaum beachtet. Einmal im Jahr ist Verkehrswendefest an der Ringkirche, an der stets der Verkehr vorbeirauscht. Pfarrer Ralf Andreas Gemelin.
Die Menschen, die hier leben, leben in einer Wanne. Und dieser Wanne ist eben für die Frischluft nicht so gut zugänglich. Und sie pustet es halt nicht frei. Hier gibt es ganz viel, das halt in der Luft liegt und das nicht gut ist für die Menschen.
Eine laute Autolobby ist heute in Wiesbaden schwer zu finden. Selbst bei erhöhten Parkgebühren sind die Reaktionen gemäßigt.
Im Vergleich dazu, wie sich der öffentliche Nahverkehr preislich entwickelt hat, ist es nur konsequent.
Ja, die Leute sollen mehr mit dem ÖPNV fahren, weil Wiesbaden erstickt im Verkehr.
Nee, die Stadt soll es billiger machen hier.
Na, die Erhöhung ist schlau gemacht, also peu à peu.
Eine Bürgerinitiative glaubt allerdings nicht, dass die Wiesbadener vom Auto lassen, wenn eine Straßenbahn käme. Knut Jöckel.
Es wird einen Verdrängungswettbewerb, einen Ausweichverkehr geben, mit sehr wahrscheinlich sogar noch mehr Staus in den Seitenstraßen, weil der Bürger mit dem Pkw nicht durch Wiesbaden fährt, weil er das witzig und lustig findet. Er muss irgendwo hin.
Beim Verkehrsdezernat kommen Beschwerden an. Mehrere hundert Parkplätze sind weggefallen. Kowol erzählt auch von Pendlern aus den östlichen Vororten, die es mit Bussen schwer haben. Und Tatsache ist, die Zahl der Autos steigt, trotz aller Maßnahmen.
Am ersten Ring, da ist es noch mal dramatisch nach oben gegangen in den letzten Jahren. Von ursprünglich 66.000 Fahrzeugen vor dem Hauptbahnhof zählen wir aktuell fast 72.000 Fahrzeuge. Das sind Verkehrsmengen, die eigentlich völlig unverträglich für Innenstädte sind. Die entsprechen einer sechsspurigen Autobahn. Und das kann man eigentlich nicht mehr zulassen, dass solche Verkehrsmengen mitten durch eine Innenstadt fließen.
Deshalb geht die Verkehrswende weiter, möglicherweise in Zukunft auch mit Hilfe einer Straßenbahn. Dass Kowol selbst zu fast allen Terminen mit dem Rad kommt und sich auskennt, hilft beim Ausbau des Radverkehrs. An einigen Stellen hakt es noch, an anderen kniffligen Stellen wurden gordische Knoten durchschlagen. Auch die Klage der Deutschen Umwelthilfe half, Maßnahmen schnell umzusetzen. Wiesbaden ist die einzige Stadt, die so ein Dieselfahrverbot verhindert hat. Und es gibt sie tatsächlich, die Menschen, die wieder Rad fahren wollen. Diese Wiesbadenerin hat gerade ihr verstaubtes Fahrrad in einer Werkstatt flott machen lassen.
In Corona-Zeiten habe ich nicht unbedingt Lust, mit dem Bus zu fahren. Außerdem will ich das Fahrrad auch nutzen, weil ich ein bisschen Sport machen möchte. Leider ist mein Fitnessstudio geschlossen. Das Problem in Wiesbaden ist, das habe ich jetzt gemerkt in den ersten Tagen, dass Autos wirklich kaum Rücksicht nehmen auf Fahrradfahrer.
Einige Autofahrerinnen und Autofahrer müssen noch den Umgang mit den neuen Verkehrsteilnehmern lernen.
Bessere Bedingungen für Radfahrer in Wiesbaden, aber immer noch viel Autoverkehr. Auch an anderen Orten ist der Anfang gemacht. Das Radfahren wird attraktiver. Dagmar Köhler ist Leiterin der Fahrradakademie am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin, das zum Beispiel auch Fortbildungsangebote offeriert, wie man Radverkehr plant. Schönen guten Abend, Frau Köhler.
Hallo, Frau Renk.
In Zeiten von Corona geht es anscheinend an vielen Orten schneller, neue Radwege auszuweisen oder vielleicht sogar zu bauen. Was hat sich da in den letzten Wochen getan?
Ja, also die Mobilität hat sich jetzt in der Corona-Zeit abrupt geändert, wie wir das noch nie beobachtet haben, weil natürlich sehr viele Wege wegfallen und einfach das Verkehrsaufkommen auf allen Verkehrsträgern gesunken ist. Was wir sehen, ist natürlich einerseits, dass mehr Leute fahren Fahrrad und auch die Kommunen sind nicht untätig. Und das sehen wir auf der ganzen Welt. Also es gibt Städte weltweit, in Deutschland, aber auch in Frankreich, in den USA, in Neuseeland, widmen öffentlichen Raum um und schaffen Platz für zu Fußgehende und Radfahrende.
Da muss man jetzt das Wort Pop-up-Radweg kennen.
Genau, damit macht Berlin weltweit Schlagzeilen im Moment. Pop-up-Radwege heißen temporäre Radstreifen, die die Senatsverwaltung zusammen mit den Bezirken in Berlin auf den Weg gebracht hat. Die sind quasi über Nacht sozusagen entstanden, in Anführungsstrichen. Einfach nur mit Gelbmarkierung wurde da in den meisten Fällen eine Fahrspur oder auch eine Parkspur vom Autoverkehr umgewandelt als Radverkehr. Mhm. Na, Hintergrund ist da, dass es einerseits mehr Menschen Fahrrad fahren jetzt, weil der ÖPNV weniger genutzt wird und auch weniger Kfz-Verkehr unterwegs ist und weil 1,5 Meter Platz gehalten werden sollen zwischen den Menschen, ja, auch die zu Fuß gehen und mit dem Rad fahren.
Aha, da braucht man einfach mehr Platz. Wie groß ist denn die Bereitschaft in den Kommunen, den Radlern mehr Platz einzuräumen im Straßenverkehr?
Die meisten Kommunen sind längst auf dem Weg der Verkehrswende. Ja, es hat sich schon absolut rumgesprochen, dass mehr zu Fuß gehen und mehr Radverkehr und weniger Kfz-Verkehr in der Stadt und in Gemeinde sehr, sehr gut tun in allen Belangen, ja, was Luftqualität anbelangt, soziale Gerechtigkeit, Zugänglichkeit, Stau. Und wir bemerken auch jetzt ganz deutlich, dass es sehr, sehr hohes Interesse gibt. Wir haben letzte Woche ein Webcast angeboten, wo die Berliner Umsetzer der Pop-Up-Radwege das genau erklärt haben, wie das funktioniert. Ja, wie kann man das in seiner Kommune machen? Welche Schritte gehen da? Was ist die rechtliche Grundlage? Welche Mittel braucht man? Wir haben ein überwältigendes Nachfrage nach dieser Veranstaltung erfahren. Sehr, sehr viele, über 120 Vertreter von deutschen Kommunen haben teilgenommen. Insgesamt haben wir schon über 3000 Views vom Stream gehabt. Also das Interesse ist da.
Nun ist auch die Bedingung ganz gut in den meisten Städten, weil ja deutlich weniger Verkehr war in den letzten Wochen. Jetzt werden die Corona-Einschränkungen langsam aber sicher wieder gelockert und es bewegen sich auch wieder mehr Menschen im öffentlichen Raum, dann natürlich auch mit dem Auto. Werden die Radwege dann mutmaßlich alle wieder abgebaut?
Das ist nicht die Idee. Also Berlin hat das ganz deutlich gesagt, dass die Pop-Up-Radwege sind quasi eine vorgezogene Umsetzung sowieso geplanter Radinfrastrukturen. Das Pandemie-Möglichkeitsfenster hat das jetzt sich eröffnet, dass die Sachen schneller gehen und auch erstmal mit temporären Mitteln, das heißt in dem Fall wie Baustellenmittel umgesetzt wurde. Ja, wirklich tatsächlich mit gelben Streifen und so Baustellenwarnbarken. Und auch die anderen Städte in Europa haben verschiedene Herangehensweisen. In Paris zum Beispiel ist es ein ganzes großes Fahrradnetz, was jetzt schneller umgesetzt wird, als es ursprünglich geplant war. Mhm. In anderen Städten, Mailand ganz konkret, PEP recht jetzt sehr hervor. Die haben einen ganz großen neuen Plan als ja auch Exit-Strategie, wo 35 Kilometer des Straßennetzes jetzt für Fußgänger und Radfahrer umgewandelt werden. Und das soll direkt jetzt quasi nach der Pandemie der dortigen Sicht passieren.
Mhm. Also da tut sich was. Es sind auch viele inzwischen durchaus bereit, umzudenken und vielleicht eben auch aufs Fahrrad umzusteigen. Jeder dritte Berufstätige fährt mindestens einmal pro Woche mit dem Rad zur Arbeit. Das ist ja eine ganz erfreuliche Zahl. Nur schlechtes Wetter kann die Radler abhalten. Und dann nutzen diese Radler dann den ÖPNV oder doch wieder das Auto?
Das ist ein sehr interessantes Phänomen, denn die Motivation für die meisten Menschen, das Fahrrad als Alltagsmittel zu benutzen, ist nicht unbedingt die ökologischen Gewinne dadurch. Es ist für die meisten Menschen der Komfort, sich zu bewegen und der individuelle Nutzen. Und Studien zeigen, dass diejenigen, dass die Radfahrenden, wenn sie nicht Radfahren können, seien sie verletzt, krank, das Wetter schlecht, was auch immer es ist, eher auf das Auto umsteigen. Das ist also eine andere Kohorte, die da in die individuellen Verkehrsmittel nutzen. Ja, das Fahrrad ist eben auch ein individuelles Verkehrsmittel, so wie das Auto und weniger wie der öffentliche Nahverkehr. Mhm. Aber auf alle Fälle ist das jetzt ein Möglichkeitsfenster auch für die individuelle Wahl der Verkehrsmittel. Die Routinen sind aufgebrochen, die Menschen überlegen neu, wie man sich fortbewegt.
Können da vielleicht auch Fahrradverleihsysteme helfen, die Menschen mehr aufs Rad zu bringen? Oder sind die eher Teil von kombinierten Konzepten, wo man einen Teil der Strecke dann mit der Bahn, mit dem Auto oder dem Bus zurücklegt und dann umsteigt aufs Rad oder umgekehrt?
Fahrradverleihsysteme haben ja Konjunktur gehabt, sehr, sehr große. Die haben verschiedene Funktionen. Die sind natürlich ganz entscheidend, um mit dem ÖPNV verknüpft zu werden und damit auch die sogenannte letzte Meile zu helfen und auch die Tages- oder Nachtzeiten, in denen der öffentliche Verkehr nicht so gut bestückt ist, auszugleichen. Aber Fahrradverleihsysteme haben auch eine extreme Wirkung. Also sie kommunizieren in sich selbst. Einfach die Präsenz der Fahrräder im öffentlichen Raum ist eine Botschaft. Ja, hier gibt es Fahrradverkehr. Es gibt auch europaweit Erkenntnisse, wie es den Radverkehr sicherer macht, indem mehr Menschen unterwegs sind und Fahrräder sichtbarer werden. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass einige Kommunen mit den Anbietern von den Fahrradverleihsystemen kooperiert haben, jetzt während der Corona-Krise, um das Fahrrad zugänglich zu machen für mehr Leute. In einigen deutschen Städten gab es beispielsweise geringere Gebühren jetzt für die Fahrradverleihsysteme. Die erste halbe Stunde wurde kostenlos, zum Beispiel London oder Dublin sind Städte, da wurden die Nutzung der öffentlichen Fahrradverleihsysteme für Personal des medizinischen Sektors komplett kostenlos ermöglicht, sodass da einfach mehr Mobilitätsformen da sind ohne Infektionsrisiko.
Und jeder weitere Radler scheint weitere Radler nach sich zu ziehen. Dagmar Köhler, Leiterin der Fahrradakademie am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Vielen Dank. Es ist schon schade, dass wir uns nicht teleportieren können, uns einfach an den gewünschten Ort beamen oder wenigstens auf einem Besen reiten wie die kleine Hexe oder Harry Potter. Das wäre CO2-neutral und unschlagbar schnell. Eine Fahrt durch die Zeit wäre natürlich auch fein, wie bei H.G. Wells. Hier ein Auszug aus seiner Zeitmaschine.
Heute um genau 10 Uhr Vormittag trat die erste aller Zeitmaschinen ihre Laufbahn an. Ich klopfte sie ein letztes Mal ab, kontrollierte nochmals alle Schrauben, goss einen Tropfen Öl auf das Quarzgestänge und stieg in den Sattel. Ich glaube, ein Selbstmörder, der die Pistolenmündung an seinen Schädel hält, müsste ähnlich gespannt sein auf das, was ihn erwartet, wie ich in diesem Moment. Ich ergriff den Starthebel mit einer Hand, den Stopphebel mit der anderen, betätigte den ersten und unmittelbar danach den zweiten. Schwindel ergriff mich. Ich hatte wie in einem Albtraum das Gefühl zu fallen. Aber als ich mich umsah, war das Laboratorium unverändert. War überhaupt etwas geschehen? Ein Augenblick lang dachte ich, mein Verstand habe mich im Stich gelassen. Dann bemerkte ich die Uhr. Ein Augenblick vorher, so schien es mir, hatte sie ungefähr 1:58 gezeigt. Jetzt aber war es fast 3:30. Ich holte tief Atem, biss die Zähne zusammen, betätigte den Starthebel mit beiden Händen und fuhr mit einem Ruck los. Das Laboratorium verschwamm vor meinen Augen. Mrs. Watchett betrat das Zimmer und ging scheinbar ohne mich zu sehen zur Gartentüre. Ich vermute, sie brauchte ungefähr 1 Minute, um den Raum zu durchqueren. Mir aber schien es, als schösse sie vorbei wie eine Rakete. Ich drückte den Hebel bis zum Anschlag nieder. Die Nacht brach herein, so plötzlich, wie wenn man eine Lampe auslöscht, und im nächsten Augenblick brach schon der nächste Tag an. Das Laboratorium verschwamm mehr und mehr in einem Nebel. Die morgige Nacht brach schwarz herein, dann wurde es abwechselnd Tag und wieder Nacht, immer schneller und schneller. Ein Wirbel von Geräuschen dröhnte in meinen Ohren und eine sonderbare dumpfe Verwirrung trübte meine Sinne.
Später mehr von dieser Zeitreise. Erst einmal zurück auf den Boden der Realität. To beam or not to beam. Zeit für eine Verkehrswende. HR2 Kultur der Tag. Deutschlands Autoindustrie hat bisher noch nicht viel dazu beigetragen, uns anders als gewohnt mobil zu machen. Im Grunde hat sie sich noch nicht erholt von den Dieselskandalen und Abgaswertmanipulationen. Und jetzt leidet sie auch noch unter der Kaufzurückhaltung bei den Kunden durch Corona. Kai Clement fühlte sich beim Autogipfel diese Woche an alte Zeiten erinnert.
Wenn es weiterhin schwierig bleibt, und danach sieht es ja leider weltweit auch aus,
hier spricht nicht Bundespräsident Steinmeier über die Corona-Krise,
dann werden wir jedenfalls nicht auf das einzige Instrument für die Konjunktur in der Automobilbranche sang- und klanglos verzichten können.
Nein, hier spricht Vizekanzler Steinmeier über eine mögliche Aufstockung der Abwrackprämie. 11 Jahre ist das her. Nun ist dieses Instrument aus Zeiten der Finanzkrise wieder im Gespräch. Trotz aller Kritik, etwa der, dass damals nicht mehr Fahrzeuge gekauft wurden, sondern nur zu einem anderen Zeitpunkt. Die Kanzlerin hat schon abgewiegelt, noch keine Entscheidung über Kaufanreize.
Weil wir das einbetten werden in ein Gesamtprogramm zur Belebung der wirtschaftlichen Tätigkeit.
Dennoch haben sich rechtzeitig zum Austausch bereits die machtvollen Autoverbände und Unternehmen zu Wort gemeldet. VW-Chef Herbert Diess ist dabei.
Deutschland ist ein Autoland und Absatzprogramme im Automobil stimulieren die gesamte Wirtschaft nachhaltig.
Es sei eben eine Schlüsselbranche, so nennt das Hildegard Müller im Deutschlandfunk. Früher war sie als Staatsministerin im Kanzleramt ganz in der Nähe Merkels. Seit Anfang dieses Jahres leitet sie mit dem VDA eine starke Lobby, den Verband der Automobilindustrie.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass natürlich diese Prämien jetzt zum einen schnell erfolgen. Es ist wichtig, dass sie auch eine Wirkung für Umwelt und Klima haben. Und ich glaube, das geht nicht nur für Elektrofahrzeuge und Hybrid, sondern das geht auch für moderne Verbrenner. Es geht für moderne Diesel und andere Autos.
Die Argumentation der Autobranche, moderne Fahrzeuge stießen 1/3 weniger CO2 aus als die von vor 10 Jahren. Somit sei schon der Kauf eines Neuwagens Umweltschutz. Am ehesten Gehör findet das bei den Ministerpräsidenten der Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Parteiübergreifend fordern die gestaffelte Kaufprämien. Angefangen von einer Recyclingprämie bis hin zu deutlich mehr Geld für klimafreundliche Modelle. Beim Petersberger Klimadialog gab sich die Kanzlerin vorsichtig abwägend.
Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren.
Zugleich gibt es in den Parteien von Grünen bis FDP grundsätzliche Prämienkritiker. Sie warnen vor einem Strohfeuer. Lieber solle man gezielt Systemwechsel und Energiewende fördern, sagt auch der alternative Automobilclub VCD und schlägt ein sogenanntes Startgeld grüne Mobilität vor. Das könnte man genauso für ein ÖPNV-Abo, eine Bahncard, ein Rad oder ein Elektroauto ausgeben.
Die Autobranche fordert Unterstützung. Im Kanzleramt übt man Zurückhaltung. Wie ist das mit der Zukunftsfähigkeit der Schlüsselbranche Autoindustrie? Olaf Band ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Schönen guten Abend, Herr Band.
Guten Abend, Frau Wink.
Haben die deutschen Automobilhersteller denn auch den Schlüssel für eine klimafreundliche Mobilität?
Den haben sie leider nicht, weil die Modelle, die es im Moment auf dem Markt gibt und die man da bezuschussen will, die tragen eben überhaupt nicht zum Klimaschutz bei. Das ist das Riesenproblem. Zum Beispiel die Plug-ins, die auf dem Papier, im Prospekt sind die sehr energiesparend, spritsparend. Im realen Verbrauch gibt es da erhebliche Abweichungen, weil die einfach nicht so gefahren werden, wie es sozusagen im Testlabor stattfindet. Und wenn man das jetzt bezuschusst, dann spart man nicht nur beim Klimaschutz, sondern man macht sozusagen zusätzliche Schadeffekte für den Klimaschutz. Man finanziert zusätzliche CO2-Emissionen mit öffentlichen Geldern, die im Moment äußerst, äußerst knapp sind.
Und es kommt einem ja auch schon fast gespenstisch vor, wenn jetzt wieder eine Art Abwrackprämie gefordert wird von den Herstellern, um ihren Absatz zu fördern, obwohl so eine Prämie ja nachweislich keinen langfristig positiven Effekt hatte. Wie erklären Sie sich diese Forderung?
Na, wenn ich eine starke Industrie bin in Deutschland, die einen großen politischen Einfluss hat, dann mache ich das einfach mal und versuche, was rauskommt. Weil die sozusagen Fragen kostet ja nichts, werden sie sich überlegt haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Politik jetzt sagt, wo werden öffentliche Gelder wirklich gebraucht. Und gerade nicht bei der Automobilindustrie, die ja in den letzten Jahren große Gewinne gemacht hat. Allenfalls, wenn es darum ginge, wirklich diese Automobilindustrie in Deutschland auf einen neuen Modellpfad zu bringen oder ins neue Geschäftsmodelle, vor allen Dingen auch die Zulieferer, die sozusagen, da gibt es Notstand, ja, wenn es um den Automobilumbau ging, hin zu weniger Autos, zu Elektroautos, dann könnte man darüber reden. Aber darum geht es hier gar nicht bei diesen Kaufprämien, sondern es geht im Prinzip darum, weiterzumachen wie 28 Jahre jetzt schon, wo in diesen 28 Jahren bei der Automobilindustrie im Ganzen nur 1% jährlich, im Ganzen über 28 Jahre nur 1% weniger CO2-Emissionen erzielt wurden. Deswegen stimmen diese Behauptungen einfach gar nicht.
Und Kaufprämien für E-Autos gibt es ja längst.
Genau, das ist das andere. Die wurden sogar zum Februar nochmal erhöht für E-Autos und Plug-in-Hybride, also für diese Autos, die sowohl einen Elektromotor als auch einen Verbrenner haben. Gibt es seit letztem Jahr Kaufprämien, die wurden zum Februar gerade nochmal erhöht für E-Autos auf 6.000 € pro neu gekauftes Auto. Man kann die beantragen, kann man überall downloaden. Und dass jetzt eine Forderung kommt, dann nochmal weiter was draufzulegen, wo jetzt schon in der Planung ist, 2 Milliarden € dafür auszugeben, das ist vollkommen unverständlich.
Deutschland ist ein Autoland, so hat es der VW-Chef eben im Beitrag gesagt. Die Frage ist, sind wir das tatsächlich noch, wenn eine klimaneutrale Mobilität gefordert ist und wollen wir das auch weiterhin sein? Was ist Ihre Einschätzung?
Das ist die große Frage, ob Deutschland und der deutschen Automobilindustrie der Kurswechsel gelingt. Ob sie nicht so mächtig ist, dass sie versucht, mit dem Kopf gegen die Wand ihr altes Geschäftsmodell, was nicht zukunftsfähig ist, durchzusetzen. Es ist tatsächlich so, wir brauchen nicht modernere Autos, sondern wir brauchen weniger Autos. Das Motto von der Modernität hat über 28 Jahre, wie ich gerade sagte, nicht funktioniert. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir Mobilität auf die öffentlichen Verkehre, auf das Fahrrad verlagern. Und da gibt es Unternehmen, bei der Bahn zum Beispiel, aber auch bei den öffentlichen Verkehrsunternehmen der Kommunen, die richtig, richtig Not leiden, gerade die jetzt nicht in den letzten Jahren große Gewinne gemacht haben. Und wenn man da jetzt was fördern will, dann müssten es diese Unternehmen sein, die ja in der Regel schon sehr, sehr umweltsparend und klimaschonend fahren.
Sie sagen, wir brauchen weniger Autos, wir brauchen auch andere Autos, leichtere Autos. Autos. Wir haben ja so einen Trend hin zu immer schwereren Boliden. Das ist ja eigentlich auch der absolute Wahnsinn, wenn man das beobachtet von außen. Warum hat sich die Autoindustrie da bisher so wenig bewegt?
Offenbar sind diese schweren Autos auch mit Plug-in-Hybridantrieb sozusagen besonders erfolgreich, besonders beliebt bei den Kunden. Man fühlt sich darin sicher. Es hat ein Versprechen von Umweltschutz, der in der Realität nicht eingelöst wird. Und die Unternehmen machen damit hohe Gewinne im Moment. Sie tun sich sehr schwer, auf eine zukunftsfähige Mobilität, auf kleine E-Autos umzuschwenken, weil sie im Moment erleben, sie können die Gewinne noch realisieren. Das macht aber einfach im Moment das Klima kaputt. Und dieses Modell kann man nicht noch 5 oder 10 Jahre fortsetzen in dem Umfang.
Für den Bau von Elektroautos braucht man deutlich weniger Menschen. Es wird also einen Abbau von Arbeitsplätzen geben. Wie glauben Sie, wird sich die deutsche Autoindustrie entwickeln?
Offenbar tut sich die deutsche Automobilindustrie im Moment sehr schwer, darauf einzusteigen und so einen Transformationspfad aktiv anzugehen. Auch die Politik tut dazu wenig für. Wir müssten ja jetzt gucken, wie kriegen wir diese Stärke Deutschland, die Facharbeiter, das technische Wissen, wie können wir das in andere Bereiche verlagern? Wir können nicht glauben, dass wir über Jahrzehnte immer dieselben Industrien in Deutschland haben. Wir haben andere Transformationen bei den Zechen, jetzt bei den Stahlwerken, bei den Kraftwerken erlebt, ja. Und das brauchen wir jetzt auch für die Autoindustrie. Wir brauchen einen Umstellungspfad, wo die Arbeitskräfte in Deutschland gehalten werden, aber tatsächlich für zukunftsfähige, klimaschonende Technologien.
Olaf Band vom BUND, vielen Dank. Mit dem eigenen Auto in die Zukunft, damit das Auto fit wird für die Zukunft als sinnvolle Ergänzung in einem klimafreundlichen Gesamtverkehrskonzept, muss noch einiges an Innovation und Umdenken auf den Weg gebracht werden. Setzen wir unsere Fahrt fort durch die Zeit mit H.G. Wells.
Ich fürchte, ich kann Ihnen die sonderbaren Eindrücke einer Fahrt durch die Zeit nicht deutlich machen. Sie sind außerordentlich unangenehm. Man fühlt sich wie auf einer rasenden Berg- und Talbahn, hilflos vorangeschleudert. Dazu kam das schreckliche Gefühl, sofort zerschmettert zu werden. Als ich beschleunigte, folgte die Nacht dem Tag wie das Flattern eines schwarzen Flügels. Die verdämmernden Umrisse des Laboratoriums begannen ins Nichts zurückzuweichen und ich sah die Sonne über den Himmel hüpfen, ihn jede Minute überspringend, sodass jede Minute einen Tag anzeigte. Ich vermutete, das Laboratorium gesprengt zu haben und ins Freie geschleudert worden zu sein. Ich hatte den flüchtigen Eindruck eines Baugerüstes, war aber schon zu rasch unterwegs, um irgendwelche beweglichen Objekte erfassen zu können. Die langsamste Schnecke, die je dahin kroch, sauste zu schnell für mich vorbei. Der blitzartige Wechsel von Tag und Nacht war äußerst schmerzhaft für die Augen. Dann sah ich in den dunklen Zwischenräumen den Mond schnell durch alle Phasen von Neumond bis Vollmond gehen und bemerkte das schwache Blinken der umlaufenden Sterne. Als ich meine Fahrt weiter beschleunigte, verschmolz der Pulsschlag von Tag und Nacht zu einem fortlaufenden Grau. Der Himmel nahm ein wundervoll tiefes Blau an, eine herrlich leuchtende Farbe wie zur Zeit der frühen Dämmerung. Die springende Sonne wurde zu einem Feuerstreifen, einem leuchtenden Bogen im All. Der Mond war wie ein blasses, schwingendes Band, und von den Sternen sah ich nicht mehr als hie und da einen hellen, flimmernden Kreis im Blau.
Diese Zeitreise ist noch nicht zu Ende. In ländlichen Regionen ist die Nachfrage nach dem öffentlichen Personennahverkehr um bis zu 90% eingebrochen, in Städten um bis zu 80%. Corona hat auf der einen Seite dazu geführt, dass die Straßen leerer wurden, dass viele ihr Auto stehen gelassen haben. Wo sollten sie auch hinfahren, außer vielleicht ins Grüne? Corona hat aber auch dazu geführt, dass der Transport von vielen Menschen zusammen in einem Gefährt als gefährlich angesehen wird. Und daran werden auch die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen kaum etwas ändern. Das bedeutet auch für die Bahn nichts Gutes. Die Personenbeförderung ist zum absoluten Verlustgeschäft geworden.
Am Frankfurter Hauptbahnhof sind normalerweise jeden Tag über 400.000 Menschen unterwegs. Pendler sprinten nach Feierabend durch die große Bahnhofshalle, um ihren Zug noch zu bekommen. Reisende ziehen hektisch ihren Rollkoffer hinter sich her. Doch seit Mitte März ist hier alles anders. In der Halle und auf den Bahnsteigen ist kaum was los, in den Zügen sind nur wenige Fahrgäste. Detmar Westhoff zum Beispiel will mit dem ICE von Frankfurt nach Düsseldorf fahren. Er ist dienstlich unterwegs.
Es ist sehr angenehm, im Moment Zug zu fahren. Die Züge sind sehr pünktlich und sie sind sehr leer. Man kann sehr gut Abstand halten. In einem Wagen sind vielleicht jetzt, ich war jetzt gerade in der ersten Klasse, da saßen vielleicht 10 Personen drin. Und ähnlich habe ich es letzte Woche erlebt, als ich nach Wolfsburg fahren musste.
Die Deutsche Bahn hatte zuletzt noch einen neuen Fahrgastrekord gefeiert. Über 150 Millionen Kunden waren vergangenes Jahr im Fernverkehr unterwegs. Damit waren die Zahlen das 5. Jahr in Folge gestiegen. Immer mehr Deutsche setzen als Verkehrsmittel auf die Bahn. Und der Bund unterstützt das im Rahmen des Klimapakets. Im Januar ist die Mehrwertsteuer für Fernverkehrstickets gesunken. Auch die Bahncard ist billiger geworden. Das kommt bei den Kunden gut an. Die Fahrgastzahlen gehen Anfang des Jahres noch mal deutlich nach oben. Doch dann kommt Corona. Seit Mitte März sind nur noch 10-15% der Kunden unterwegs. Die Bahn hält trotzdem den Großteil des Angebots aufrecht. Im Fernverkehr rollen nach wie vor 75% der Züge. Bahnchef Richard Lutz erklärt in einem Interview, warum.
Ja, im Personenverkehr war von Anfang an unsere Devise, dass wir so viel wie möglich, so lange wie möglich und so gut und stabil wie möglich fahren wollen. Wir fahren und leisten damit auch einen Beitrag zum Funktionieren dieser Gesellschaft mit der auch in Krisenzeiten notwendigen Mobilität für die Menschen und der wichtigen Versorgung der Bevölkerung, der Industrie mit Gütern, die im Moment gebraucht werden.
Den Kunden gegenüber zeigt sich die Bahn von Beginn an kulant. Bereits gekaufte Tickets können sie gegen Gutscheine eintauschen, die 3 Jahre gültig sind. Auch für Bahncard-Kunden gibt es eine kleine Entschädigung. Damit sich bei der Zugfahrt niemand mit dem Coronavirus ansteckt, werden die Hygienemaßnahmen hochgefahren. ICE-Züge, WCs und Kontaktflächen an Bord werden jetzt alle 2 Stunden gereinigt, sagt die Bahn. Die Mitarbeiter haben Desinfektionsmittel und Masken bei sich. Doch den Betrieb aufrechtzuerhalten geht ordentlich ins Geld. Wer kaum Kunden hat, hat auch keine Einnahmen. Die Folgen sind drastisch. Die Bahn benötigt in den kommenden Jahren bis zu 10 Milliarden Euro mehr. Einen Großteil davon müsste der Bund als Eigentümer der Bahn aufbringen, erklärt Dirk Pflege, Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene.
Na, der Bund redet gerade sehr viel mit Autobossen und es wird mit der Lufthansa gesprochen. Alle wollen sich jetzt Hilfe vom Staat. Alle sind von Einnahmeausfällen betroffen. Die Bahnen und Busse sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Da wird der Bund nicht drum rumkommen. Da werden nochmal Finanzspritzen in Milliardenhöhe nötig sein, um eben jetzt diese Einnahmeausfälle zu kompensieren. Und eine Eigenkapitalerhöhung ist meines Erachtens unumgänglich.
Dabei ist die Finanzlage der Deutschen Bahn schon so ein Riesenproblem. Der Staatskonzern ist hoch verschuldet. Eigentlich gilt eine Schuldenobergrenze von 20 Milliarden Euro. Die hat die Bahn aber letztes Jahr schon deutlich überschritten, lange vor Corona. Und im Rahmen des Klimapakets hat der Bund außerdem das Eigenkapital der Bahn bereits erhöht. Bis 2030 gibt es jedes Jahr 1 Milliarde Euro mehr. Das Geld soll in die Infrastruktur gehen. Und jetzt, wegen Corona, soll noch einmal weitere Milliarden fließen.
Marie Fromm zur Lage der Bahn. Vor Corona haben sich zwar viele Bahnkunden über überfüllte Züge, Verspätungen und stillgelegte Strecken aufgeregt, aber mit der Bahn gefahren sind sie eben trotzdem. Vor allem diejenigen, die sich umweltfreundlich verhalten wollten oder die genervt waren von den Staus auf den Straßen. Arno Luik ist Journalist und Autor des Buches Schaden in der Oberleitung. Schönen guten Abend, Herr Luik.
Ja, guten Abend.
Die Bahn wollte eigentlich bis 2020 das weltweit führende Mobilitäts- und Logistikunternehmen sein. Hochtrabende Pläne. Daraus ist wohl nichts geworden. Ist daran nur Corona schuld?
Nein, natürlich nicht. Also die Bahn ist in einem gut, in Versprechungen machen, Vulgo-Propaganda, Werbung. Die könnte ohne Schwierigkeiten, glaube ich, dem Papst ein Doppelbett andrehen. Also 2010 versprach zum Beispiel der damalige Bahnchef Grube, wir investieren in den nächsten 5 Jahren hier in Deutschland rund 41 Milliarden Euro, so viel wie noch nie. Das ist nicht passiert. Geschehen ist tatsächlich in den letzten 25 Jahren eine systematische Demontage der Bahn. Also seit 1994, seit der Bahnreform, nach der die Bahn an die Börse, also privatisiert werden sollten, wurde dramatisch die Bahn zusammengespart, kaputt gespart. Beispielsweise wurden über 100 Mittel- und Großstädte vom Fernverkehr abgehängt. Großstädte, Städte wie Potsdam, Chemnitz, Bremerhaven, Heilbronn, Krefeld, Trier. Es wurden zwischen 1994 und heute, also in einem Vierteljahrhundert, wurden, was den Verkehr wirklich massiv beschädigte, fast 50% der Weichen und Kreuzungen ausgebaut. Hatte die Bahn 1994 noch 130.000 Weichen und Kreuzungen, sind es heute 70.000 Weichen und Kreuzungen. Aber jeder Ausfuhr hat Folgen. Das heißt, Überholmöglichkeiten fallen weg, Ausweichmöglichkeiten, Abstellmöglichkeiten fallen weg. Und jeder Ausbau führt dazu, dass heute die Bahn halt rasend schnell Verspätungen hat.
Nun wissen wir ja nicht, jetzt wissen wir nicht erst seit gestern, dass da was auf uns zukommt mit dem Klimawandel, dass wir eigentlich ein Umdenken dringend brauchen. Im Prinzip kann man sagen, schon seit Jahrzehnten ist das klar und hat sich abgezeichnet. Hat sich denn in den letzten Jahren irgendwann mal abgezeichnet, dass auch bei der Bahn ein Umdenken stattfindet? Sie hätte ja eigentlich so gute Ausgangsposition. Die Menschen wollen ja Bahn fahren, wollen dieses Verkehrsmittel nutzen.
Ja, die Bahn, die hätte alle Chancen dazu. Und sie muss das die Alternative zu diesem verrückten Autofahren in Deutschland werden. Das ist zwingend, nicht nur wegen der Klimapolitik, auch aus anderen Gründen. Aber also zum einen versprochen wurde das ständig. Nochmal ein Beispiel, der Bahnchef Dürr versprach in den 1995 mehr Verkehr, Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Und zwei Jahre später schaffte er die Postzüge ab. Dafür schaffte dann die Post insgesamt 6.000 LKWs an und fing an, mit Nachtflügen Briefe nach Deutschland zu fliegen. Also einerseits wird vollmundig immer gesagt, wir werden ökologisch, wir sind ökologisch. Andererseits faktisch geschieht das Gegenteil. Wie ich gerade andeutete, mit dem Rückbau der Städteverbindungen, der Großstädteverbindungen. Das ist wirklich dramatisch. Die Bahn hat viele Chancen vergeben und die Bahn hat wirklich Verrücktes getan. Unsere deutsche Bahn, man kann es sagen, die Bahn ist im Grunde ja ein volkseigener Betrieb. Wir finanzieren, jeder Bürger finanziert diese Bahn mit sehr viel Geld jährlich. Aber was macht die Bahn? Die Bahn ist ja keine deutsche Bahn mehr. Das ist ein Unternehmen weltweit aktiv, ein Großreich, in dem die Sonne nie untergeht. Die Bahn ist in 140 Ländern unterwegs. Also wenn ich jetzt ein Rapper wäre, könnte ich minutenlang losrappen mit den Ländern, beispielsweise Armenien, Aserbaidschan, palästinensische Gebiete, Tadschikistan, Taiwan, Thailand.
Ja, nicht alles aufzählen, es ist unglaublich, wie viele.
Da ist die Bahn unterwegs. Und wenn man in so vielen Ländern unterwegs ist, mit unserem Geld, der sich nie reamortisiert, hat es Folgen. Also es ist ja nicht nur, dass die Bahn dort unterwegs ist, mit diesen auch mit vielen Non-Rail-Activities, also sie fährt zum Beispiel Krankentransporte in Großbritannien, Wein- und Minenlogistik in Australien, dann hat es auch Folgen bei dem sogenannten Management Attention. Wenn Sie beschäftigt sind in 140 Ländern, beispielsweise mit Korruptionsfällen in Griechenland, wenn Sie Arbeiter entlassen müssen im Kongo oder Kuba oder was weiß ich wo, dann haben Sie einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit, die genügende, sich um einen Bahnzugverkehr
in
Deutschland, in Taunus, auf der Schwäbischen Alb oder Eifel zu kümmern. Das ist dann ein Beiwerk. Also ein Schweizer Bahnchef sagte mal, wenn man sich in dieser Flughöhe bewegt, wie der deutsche Bahnkonzern sich bewegt, dann kann man einfach keine funktionierende Bahn im Land haben.
Und das ist, nun würde man das ja alles noch tolerieren, wenn es der Bahn Gewinne einbrächte, aber das ist ja offensichtlich auch nicht der Fall. Nein, wenn wir nochmal dieses Beispiel Güterverkehr nehmen, denn das ist ja so wichtig, wenn wir unsere Klimaziele auch erreichen wollen, dann muss ja mehr Ware weg von der Straße rauf auf den Güterwaggon. Ja. Wie sieht es da aus? Ist die Bahn in der Lage, irgendetwas zu übernehmen?
Nein, das sieht wirklich, wirklich sehr trist und traurig aus. Also seit Jahrzehnten sagt die Politik und auch die Bahn, mehr Güter müssen auf die Schiene. Aber gleichzeitig zwischen 1994 und 2018, 1994 hatte die Bahn noch 12.000 Gleisanschlüsse für Industriebetriebe. Das ist wichtig für den Güterverkehr. Heute sind es noch 2.300. Ein dramatischer Rückbau. Und gleichzeitig ist auch das Wagenmaterial total verkommen. Also die Güterwagen sind heute sehr alt und im Schnitt 35 Jahre alt, also komplett unmodern, oft mit altertümlichen Kupplungen ausgestattet, die Lärm machen. Die Räder sind abgefahren, das macht auch Lärm. Das ist schrecklich für die Leute, die in Bahnstrecken wohnen. Und
also eine kaputt gesparte Bahn. Welchen Beitrag kann diese Deutsche Bahn überhaupt zu einer Verkehrswende leisten aus Ihrer Sicht?
Ach, da muss die Politik, die ja Besitzerin oder wir der Bahn sind, die muss rigoros umsteuern. Vielleicht ein Beispiel. Es werden ja ständig Logistikzentren, Businessparks an die Landschaft gefräst, entlang von Autobahnen. Keine von diesen neuen Businessparks, Industriezentren hat Gleisanschlüsse. Also wie soll da der Umzug auf die Bahn stattfinden können? Und dann kommt halt auch noch strafverschärfend hinzu, die Bahn hat in den letzten Jahren nicht nur viele Strecken stillgelegt, sie hat auch viel wertvolles Bahnland verkauft. Und dadurch kann man gar keine Strecken mehr bauen. Das ist wirklich ein Herkulesakt, heroischer Akt nötig, um diese Bahn zu retten. Wie dramatisch die Bahn abgebaut hat, zwei Beispiele. Um auf den Zustand zu kommen, der in der Schweiz ist, müsste die Bahn augenblicklich 25.000 Streckenkilometer mehr haben. Und wie pitoyabel, wie Schweizer Zeitungen höhen, erbarmungswürdig der Zustand der Bahn ist, dokumentiert sich auch darin, und es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Bahn, das ist in Vor-Corona-Zeiten, um den Verkehr aufrechtzuerhalten, fliegt die Bahn Lokführer von Hamburg nach München, von Berlin nach Dortmund hin und her mit der Lufthansa oder anderen Fluglinien, damit einfach die Züge auf die Züge fahren. Das ist auch eine Frage des Personals. Es wurde so viel Personal abgebaut und das alles zu ersetzen, Personal, Material. Es ist ein Wahnsinnsjob, aber die Politik muss erklären, wir wollen tatsächlich eine Bahn, die, wie es im Grundgesetz vorgeschrieben ist, dem Gemeinwohl verpflichtet, und da müssen zunächst mal all diese geldverschwindenden Auslandseinsätze in 140 Ländern zum Beispiel beendet werden.
Arno Luik, wer mehr Beispiele braucht, muss Ihr Buch lesen, Schaden in der Oberleitung. Vielen Dank für das Gespräch. Eine Bahn, die gerüstet ist für die Verkehrswende, in Deutschland offensichtlich eine Utopie. Da würde man gerne mal einen Blick in die Zukunft wagen. Aber vielleicht ist es ja ein Glück, dass die Vision von H.G. Wells, die Fahrt durch die Zeit, nicht möglich ist.
Sie verwandelten sich allmählich in eine Art hysterisch gesteigerte Heiterkeit. Zwar spürte ich ein plumpes Schwanken der Maschine, das ich mir nicht erklären konnte, aber mein Geist war zu verwirrt, um sich damit zu befassen. So schwang ich mich, wie vom Wahnsinn besessen, weiter in die Zukunft hinein. Zuerst dachte ich kaum daran anzuhalten, dachte an nichts als diese neuen Eindrücke. Mit der Zeit aber registrierte mein Bewusstsein neue, andere Eindrücke. Eine gewisse Neugier überkam mich und mit ihr eine Art Furcht, die sich meiner schließlich vollkommen bemächtigten. Welch sonderbare Entwicklungen der Menschheit, welch wundervolle Fortschritte über unsere rudimentäre Zivilisation hinaus, dachte ich, würden wohl auftauchen, wenn ich die dämmernde, flüchtige Welt, die da vor meinen Augen vorbeiraste und wogte, aus der Nähe betrachtete.
Kein Verkehrsmittel ist so stark betroffen von der Pandemie-Einschränkung wie der Luftverkehr. Die meisten Flugzeuge bleiben am Boden. Bis wieder gereist werden kann, werden vermutlich noch Monate vergehen und es wird viele Pleiten geben. Auch die Lufthansa wird es ohne staatliche Hilfe nicht schaffen. Aber sie versucht auch, sich für die Zeit nach der Krise aufzustellen. Roman Warschauer berichtet.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr spricht von der größten Krise aller Zeiten, die der Luftverkehr gerade durchlebe. 3000 Passagiere befördern die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe derzeit noch am Tag. Vor der Krise waren es im Schnitt 350.000. Der Großteil der Flotte steht am Boden. Und das kostet das Unternehmen richtig Geld. 1 Million Euro pro Stunde. Da hält auch das dicke Finanzpolster von noch rund 4 Milliarden Euro nicht ewig. Deswegen verhandelt der Konzern aktuell mit der Bundesregierung über ein milliardenschweres Hilfspaket. Aber der Konzern arbeitet auch schon intensiv an der Zeit nach der Krise. Nicht nur im Vorstand, sondern auch im Aufsichtsrat. Dessen Vorsitzender Karl-Ludwig Klei sagte bei der Hauptversammlung des Unternehmens gestern, man arbeite nicht nur an der akuten Rettung des Unternehmens, sondern
wir beschäftigen uns auch schon damit, wie der Flugverkehr nach der Corona-Krise aussehen wird und wie Lufthansa wieder ihre führende Rolle im Luftverkehr der Welt einnehmen kann. Es wird schwer.
Doch wie sieht der Luftverkehr nach der Krise aus? Lufthansa rechnet damit, dass die Erholung lange dauern dürfte. Erst 2023 geht das Unternehmen von einer Normalisierung aus, dann aber auf niedrigerem Niveau. Konzernvorstandschef Spohr glaubt, dass die Flotte insgesamt um 100 Flugzeuge schrumpfen wird. Derzeit sind es 760. Und auch die Art des Verkehrs werde eine andere sein.
Zum Neustart werden wir unser Tourismussegment bündeln und weiter ausbauen. Das haben wir vor der Krise bereits getan. Nach der Krise wird die Nachfrage hier stärker steigen als bei den Geschäftsreisenden.
Corona wirkte ein wenig wie ein Katalysator. Entscheidungen, mit denen sich das Management ohne die Krise vielleicht noch etwas Zeit gelassen hätte, wurden jetzt getroffen. Die Tochter Germanwings etwa soll endgültig abgewickelt werden. Und bei allen Airlines werden einige Flugzeuge, die jetzt am Boden stehen, auch nach der Krise nicht wieder abheben. Der Luftfahrtjournalist Jens Flottau hält das Vorgehen der Lufthansa in der Krise für bemerkenswert.
Sie sind jetzt sehr konsequent. Sie sind in der Krise eine der Airlines, die mich am meisten beeindruckt, was die Konsequenz angeht. Sie haben schneller reagiert, sie haben tiefer eingeschnitten und sie sehen jetzt auch perspektivisch, versuchen sie, die Größe an das anzupassen, was sie erwarten.
Das bedeutet aber nicht nur weniger Flugzeuge in der Flotte zu haben, sondern konsequenterweise würde das auch zu einem Stellenabbau führen. Lufthansa geht von einem rechnerischen Überhang von 10.000 Mitarbeitern weltweit aus. Kündigungen will das Unternehmen verhindern, fordert dafür aber Flexibilität. Jens Flottau sieht darin eine schwierige Aufgabe.
Das wird ein Riesenkraftakt, der sozusagen dem Unternehmen viel abverlangen wird, aber eben auch den Mitarbeitern und den Gewerkschaften, den Mitarbeitervertretern. Denn wenn man wirklich in diesem Ausmaß zu viele Leute hat, dann kann man die ja nur dann an Bord halten, wenn alle verzichten. Sprich, wenn alle sagen, wir machen Teilzeit, solange das eben nötig ist.
Mehr Teilzeit, weniger Flugzeuge, ein größeres touristisches Angebot. Das alles bringt am Ende aber wenig, wenn die Maschinen trotzdem leer bleiben. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr sagt deswegen:
Für einen erfolgreichen Neustart müssen wir aber vor allem unsere Kunden zurückgewinnen, Vertrauen aufbauen. Zentral dafür sind Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen rund um den Flug.
Eine der Maßnahmen: Seit dieser Woche müssen Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das im Prinzip den gesamten Flug über. Und auch vor und nach dem Flug in den Terminals wird das Tragen dieser Masken empfohlen.
To beam or not to beam, Zeit für eine Verkehrswende, der Tag in HR2 Kultur. Wir haben vom Boom beim Radverkehr gehört, von den Schwierigkeiten der Autoindustrie, der Bahn und der Luftfahrt. Eigentlich war man sich, bis Corona die Welt verändert hat, völlig einig darüber, dass eine Verkehrswende nur mit dem Fokus auf dem öffentlichen Personenverkehr gelingen kann. Wie das mit Abstandsregeln gehen soll, wie Menschen wieder Vertrauen in die Beförderung mit vielen zusammengewinnen sollen, das ist noch offen. Aber wenn wir nicht von der Corona-Krise mit Karacho in die Klimakrise rasen wollen, dann müssen wir Konzepte finden, wie eine Verkehrswende auch mit geänderten Vorzeichen möglich sein kann. Christian Hochfeld ist Direktor der Initiative Agora Verkehrswende. Schönen guten Abend, Herr Hochfeld.
Guten Abend, Frau Renk.
Was machen wir denn jetzt mit dem angeschlagenen ÖPNV? Wie kann man diese tragende Säule einer Verkehrswende wieder aufrichten?
Dafür braucht es in meinen Augen zwei Dinge. Das erste ist, dass wir jetzt die Chance nutzen, die uns die Krise liefert und auch die Krise bietet, dass wir auch für die Konjunktur Geld einsetzen müssen, die richtig zu investieren. Und das heißt, dass wir in die Qualität des öffentlichen Verkehrs, insbesondere in die Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs investieren müssen, damit die Menschen wieder Vertrauen gewinnen in den öffentlichen Nahverkehr, wenn es wieder dichter wird, wenn die Verkehre zu Stoßzeiten oder die Fahrzeuge zu Stoßzeiten wieder voll werden. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen jetzt kurzfristig in neue Busse und Bussysteme investieren und in die Digitalisierung zur und Verkehrssteuerung. Das heißt, dass die Menschen sehen und wissen, wann sind die Fahrzeuge voll, wann sind sie leerer und wenn sie wählen können, dann auch ihre Zeiten im ÖV nutzen können. Das heißt, das ist die wesentliche Investition, die wir brauchen, um insbesondere da, wo wir aufgehört haben oder dort, wo es geendet hat, vor der Corona-Krise auch wieder ansetzen zu können und die Verkehrswende konsequent in den Städten vorwärts zu treiben.
Also mehr Komfort auf jeden Fall. Wir reden ja schon länger über die nötige Verkehrswende. Es gab schon 2018 Modellstädte, die von der EU verlangten Schadstoffgrenzwerte einhalten sollten. Mannheim, Bonn, Essen, Reutlingen und Herrenberg bei Stuttgart. Was für Erkenntnisse hat man denn da gewonnen?
Nun, die Erkenntnisse sind ganz klar da, wo die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs stimmt, wo die Menschen merken, dass sie bequem, kostengünstig und vor allen Dingen auch schnell mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind, da funktioniert er. Und da, wo das nicht der Fall ist, habe ich neben den Verkehrsproblemen auch die ganzen Umweltprobleme. Das heißt, Eigentlich ist es relativ klar. Und wir haben jetzt eine Chance, und das haben Sie ja auch schon in dem ersten Beitrag angesprochen, dass wir Verkehr nicht mehr verwalten in den Städten, sondern dass wir Verkehr gestalten. Und da sind jetzt alle gefragt, diese Gestaltungsaufgabe anzunehmen. Und dann können wir sozusagen diese Krise auch als Chance nutzen und damit die nächste Krise definitiv vermeiden.
Also die Städte sind gefordert bei der Gestaltung, und dann müssen die Menschen natürlich auch noch überzeugt werden, die neueren Mobilitätsangebote auch zu nutzen. Was kann man da tun?
Auch das ist in meinen Augen eine Investition, die wir in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, vernachlässigt haben, dass wir Milliarden und dreistellige Milliardenbeträge in die Infrastruktur, auch in Beton investiert haben. Wir investieren heute auch große Milliardenbeträge in neue Technologien und in neue auch Geschäftsmodelle, neue Dienstleistungen im Mobilitätssektor. Aber wir investieren nicht einen Euro gefühlt in das, dass die Menschen auch diese neuen Systeme erfahren können und auch diese neuen Systeme testen und für sich auch als vorteilhaft erkennen. Und ich glaube, da sind ganz neue Wege gefragt. Das ist keine Plakatkampagne, wie das in der Vergangenheit der Fall war, ist, sondern wir haben bei der Energiewende gemerkt, dass die Menschen mit Energieberatung auch durchaus sozusagen dann ihr Verhalten verändern. Eine Mobilitätsberatung eigentlich auf individueller Ebene steht aus. Es gibt kleinste Versuche in den Städten, die sehr erfolgreich sind und sehr vielversprechend, dass Menschen ihr Verhalten ändern können. Und dass wir unser Verhalten ändern können und dass wir auch Vorteile von Verhaltensänderungen sehen, ich glaube, das ist etwas, was uns diese Krise jetzt zeigt.
Wir haben vorhin gehört, dass das Auto sicherlich eine gewisse Wichtigkeit behalten wird und dass die Autoindustrie sehr schwerfällig ist und sich noch wenig bewegt hat hin zu neuen Formen der Mobilität. Wie schätzen Sie das ein? Was kann die Politik da noch tun? Wie kann man das beschleunigen?
Das kann man auf zwei Arten beschleunigen. Das eine ist, dass wir jetzt, wenn es um Konjunkturspritzen geht, Sie haben das angesprochen, ein sehr heißes Thema im Moment, wirklich konsequent in Effizienz der Fahrzeuge und in neue Technologien investieren und auch die Nachfrage noch stärker stimulieren nach diesen Technologien, um auch der Automobilindustrie das Zeichen zu geben, dass es hier der einzige Weg ist, der in Zukunft auch sozusagen wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Und das Zweite ist, dass wir auch in das Angebot investieren müssen. Das heißt, dass wir schauen müssen, dass wir für die Elektromobilität mehr Batteriezellfabriken in Deutschland bekommen, dass wir mehr Infrastruktur, Ladeinfrastruktur aufbauen und dass wir auch neue Unternehmen, die jenseits der großen Automobilhersteller und Zulieferer entstehen und in neue Technologien, aber auch in neue digitale Technologien investieren, dass wir die auch stärker unterstützen und damit auch sozusagen viel mehr Arbeitskräfte und Arbeitsplätze schaffen in neuen Bereichen, die uns resilienter machen gegen Krisen in den traditionellen Sektoren.
Herr Luik hat uns gerade sehr eindrücklich geschildert, wie schlecht es um die Bahn steht. Nun bräuchten wir die Bahn ja dringend für die Verkehrswende. Wie lassen sich da die Fehler, die die Politik in den letzten Jahren gemacht hat, überhaupt noch auffangen? Das sind ja alles langfristige Projekte. Das kann man ja nicht anknipsen wie ein Lichtschalter.
Nein, ich glaube, da ist lange Atem gefragt, aber es ist vor allen Dingen jetzt Kurssicherheit gefragt. Wir müssen jetzt sozusagen den eingeschlagenen Kurs in Richtung mehr Investitionen in die Bahn auch sozusagen durchhalten und auch noch verstärken. Und wir müssen schauen, dass wir die gesamten Investitionen, die wir im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 und auch vorher schon beschlossen haben, dass wir die auch sozusagen beschleunigen, indem wir Planungskapazitäten und auch die Kapazitäten bei den Zulassungsverfahren und Genehmigungsverfahren dieser Bauprojekte deutlich beschleunigen. Sonst kommen die Projekte zu spät und wir werden sie weder für den Klimaschutz noch für den Schutz vom Verkehrsinfarkt rechtzeitig haben.
Christian Hochfeld, Direktor der Initiative Agora Verkehrswende, vielen Dank. Das Beamen bleibt Utopie. Eine veränderte Verkehrspolitik muss keine Utopie bleiben. Mobilitätsroutinen sind aufgebrochen, haben wir gehört, durch die Corona-Beschränkungen. Wir können die Chancen nutzen, uns neu aufzustellen. Allerdings brauchen wir durch die Krise viel mehr Unterstützung für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, als wir vor Corona eingerechnet haben. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachhören können Sie unsere Sendung auf hr2.de und Sie finden uns auch in der ARD Audio App. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.